Johannes, der Sohn des Zacharias, hielt sich noch in der Wüste auf. Da erging an ihn der Ruf Gottes. Er machte sich auf, durchzog das ganze Gegend am Jordan und verkündete: Kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Und schon im Buch des Propheten Jesaja steht: In der Wüste ruft einer, macht den Herrn bereit, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Ebnet die Straßen, füllt die Täler auf, tragt Berge und Hügel ab, beseitigt die Windungen und räumt die Hindernisse aus dem Weg. Dann wird alle Welt sehen, wie Gott die Rettung bringt. Wer von euch war schon mal an der Taufstelle am Jordan? Es ist zwar eine ziemliche Brühe dort und ziemlich eng, aber wenn man dort erlebt, ist schon toll. Falls ihr da hinkommt, dann erneuert eure Taufe. Wir haben das echt gemacht. Wir waren eine Gruppe mit 20 dort und jeder hat sich unter Handauflegung seine Taufe erneuert. Seither lese ich den Text nicht mehr so. Das ist schon mal was ganz anderes. Und interessant ist, dass an dieser Taufstelle die so im Minutentakt eine Konfession nach der anderen sich taufen lässt. Egal aus welcher Richtung. Ich komme da nochmal drauf zurück. Der Apostel Lukas hat ja den Propheten Jesaja zitiert. Und diesen Text aus Jesaja, mit einem dieser Texte wollen wir uns heute beschäftigen, nämlich mit dem 62. Kapitel. Das 62. Kapitel ist in vielen Kirchen in Auszügen an Heiligabend und am Weihnachtsfeiertag wird also sehr, sehr oft zitiert und meistens nicht verstanden. Es gehört eigentlich zu den Texten, die sind so ein bisschen unheimlich. Naja, ein bisschen Altes Testament muss auch dabei sein, bevor wir zum Neuen kommen. Aber so richtig, was soll das eigentlich? Und wer hat schon verstanden, was vorher in Jesaja 9, Vers 5 stand mit diesem Kind? Und wie ist das mit den Juden? Glauben die auch noch? Was ist das? Oder ja. Und deswegen wollen wir uns mit diesem Kapitel beschäftigen. Wer von euch war schon mal in Jerusalem? Auch schon einige. Denen einfach jetzt als Hilfe. Jetzt stellt euch wirklich die Stadt vor. Die Stadt Jerusalem. So wie ihr sie erlebt habt. Wenn ich dich, Jerusalem, sehe, raubt es mir die Ruhe. Ich kann nicht schweigen. Ich muss so lange zu Gott rufen, bis er hilft, bis neues Glück für dich aufstrahlt, wie die Morgensonne oder wie der Fackelstein in der Nacht. Alle Völker werden erfahren, wie der Herr für dich alles zum Guten wendet. Alle Könige werden deine Pracht sehen. Der Herr wird dir einen neuen Namen geben, mit dem sie dich von da an nennen. Du wirst eine prächtige Krone in der Hand deines Gottes. Du wirst nicht länger die Verstoßene genannt und dein Land die verlassene Frau. Nein, du wirst Gottes Liebling heißen und dein Land die glücklich Vermählte. Denn der Herr wendet sich dir wieder in Liebe zu und vermählt sich mit deinem Land. Wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird deine Gott Freude an dir haben. Ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, Jerusalem. Weder bei Tag noch bei Nacht soll ihr Ruf verstummen. Und ihr Wächter seid dazu bestimmt, den Herrn an Jerusalem zu erinnern. Ihr dürft ihm keine Ruhe gönnen und ihr dürft Gott keine Ruhe lassen, bis er Jerusalem wiederhergestellt und so herrlich gemacht, dass es alle Welt rühmt. Und dann ab Vers 10. Ihr Bewohner Jerusalems, zieht hinaus durch die Tore eurer Stadt, bahnt einen Weg für das heimkehrende Volk, baut eine Straße, räumt die Steine aus dem Weg, richtet ein Zeichen auf, dass die Völker es sehen. Auf der ganzen Erde lässt sich der Herr ausrufen, sagt der Zionsstadt, deine Hilfe ist nahe, der Herr kommt und er bringt das Volk mit, das er befreit hat. Es wird Gottes heiliges Volk genannt werden, das Volk, das der Herr gerettet hat. Du selbst aber heißt die Stadt, die Gott liebt, die Stadt, die er wieder angenommen hat. Wenn man ihn so hört, und man war in Jerusalem, und man hört die Nachrichten aus diesem Land, dann kommt für heutige Ohren der Text ziemlich sperrig herüber. Und umso mehr, wenn man über diese Stadt nachdenkt. Völlig zerrissen. Was da steht, war damals wahr und es ist heute genauso wahr. Da klagen die Juden über den verlorenen Tempel. Schwer bewacht stehen überall Männer und Frauen mit Maschinengewehren. Man fühlt sich nur deshalb sicher, weil alle 500 Meter wieder ein Posten ist. An jeder Ecke eine Kontrolle. Und über der Klagemauer ist der Sicherheitszugang für die Touristen zum muslimischen Teil zur Al-Aqsa-Moschee. Aber nur Touristen werden kontrolliert. Die Moslems haben freien Zugang. Sie dürfen nicht kontrolliert werden. Touristen quetschen sich durch die engen Gassen der Via Dolorosa und kaufen friedlich ein. Auf der einen Straßenseite bei den Juden, auf der anderen bei den Moslems. Und in der Auferstehungskirche sind unzählige Altäre nebeneinander. Und die christlichen Konfessionen machen zum Teil zeitgleich ihre Gottesdienste. Wir haben einen katholischen und einen syrischen Orthodoxen erlebt und jeder hat geguckt, wer lauter ist. Es ist nicht auszuhalten. Wenn ich dich, Jerusalem, sehe, raubt es mir die Ruhe. Ich kann nicht schweigen. Ich muss so lange zu Gott rufen, bis er dir hilft, bis neues Glück für dich ausstrahlt, wie die Morgensonne und wie der Fackelschein in der Nacht. Eine total zerrissene Stadt, schon damals, auch heute. Vielleicht ist es sogar heute friedlicher als damals. Jetzt haben wir diesen schönen Adventstext, den ich übrigens auch vor 2 Tagen auf meiner App gekriegt habe. Sehr empfehlenswert, den mit dem Perspektivenwechsel. Übrigens habe ich ihn gleich angewendet, den hatte ich zugespielt bekommen von der einzig frommen Frau aus meiner leiblichen Verwandtschaft aus Bad Gastein. Und habe ihn auch gleich angewendet. Empfehle ihn sehr im Gespräch mit Geschäftskollegen, weil man nämlich den ersten Teil in der Pinte jemand zum Lesen geben kann. Guck mal, ich habe endlich was Gescheites über den Advent. Ja, und dann gibt man ihm und da sagt jeder, wow, super, habe es echt ausprobiert, funktioniert. Und ja, bis er dann beim letzten Teil angekommen ist, bei der letzten Zeile, und dann sagt er, ja, na, lies immer umgekehrt. Ja, und dann braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen. Also echtes Evangelisationsinstrument. So, und das tun wir jetzt auch mit Jerusalem. Das ist die eine Sicht. Ich habe das schon angedeutet, wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt. Damals war ja Jerusalem zerstört. Im Grunde genommen war das besetzt von Arabern und Palästinensern. Da hat sich ja nichts geändert unter der Sonne. Und dann kamen die Juden zurück und haben das wieder aufgebaut. Es lag in Trümmern. Heute ist es ja so weit, dass die alle gemeinsam in der Stadt leben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Alle Völker werden erfahren, wie der Herr für dich alles zum Guten wendet und die Könige werden deine Pracht sehen. Es ist eine wunderschöne Stadt. Man kann auch auf seine Pracht schauen. Und dann kann man auch diese unglaubliche Verheißung einmal lesen. Der Herr wird dir einen neuen Namen geben. Du wirst zur prächtigen Krone in der Hand deines Gottes. Du wirst nicht länger die Verstoßene genannt und dein Land die verlassene Frau. Nein, du wirst der Liebling Gottes heißen und dein Land die glücklich Vermählte. Also wer ein bisschen ein Gespür für Literatur hat, das ist eines der schönsten Texte, die ich überhaupt kenne aus dem Alten Testament. Das ist unglaublich. Wie diese Liebeserklärung, die wird wieder und wieder erholt. Also den kann man direkt als Gedicht rezitieren. Kann man auch mal anwenden für private Zwecke, falls es gerade sich so ergibt. Wenn ich aber jetzt nochmal historisch da drauf gucke, dann sind das doch eigentlich aus Sicht des jüdischen Volkes leere Versprechungen. Alle warten noch auf die Erlösung. Die Juden, die Mohammedaner, die Christen auch, zumindest was ihre Einheit angeht. Und wenn man in der Auferstehungskirche guckt, dann ist ja das Provisorium, dass jede Konfession ihren eigenen Altar hat. Ich habe sogar den Altar der Österreicher gefunden in dem im Keller. Alle warten noch. Wo bleibt die Verheißung? Spätestens jetzt müssen wir den Text nochmal lesen. Und das ist wie mit vielen Texten, die sich auch mit Geschichte beschäftigen in der Bibel. Man muss die Schichten des Textes auseinandernehmen. Und die erste Schicht war jetzt Jerusalem. Wir haben diesen Text in unserem Bibelkreis besprochen und ich habe gestern in der katholischen Kirche darüber gepredigt, aber nicht so lange wie hier, sondern nur 10 Minuten, wie sich das gehört. Hier darf ich ja ein bisschen länger. Und in dem Gesprächsabend haben wir gemerkt, dass alle Teilnehmer in dem Bibelkreis erstmal über ihre Wut über den Text auslassen mussten. Und wir sind dann so ein bisschen dem gefolgt, was uns so bewegt. Und dann kamen wir auch als nächstes auf die nächste Schicht, dass Jerusalem ein Symbol für die Welt ist. Also zweite Schicht, nicht Jerusalem, sondern zweite Schicht, die ganze Welt. Ja, die ganze Welt ist so unerlöst, wie das hier beschrieben ist. Damals wie heute. Die Zustände in der Welt sind, wie sie sind. Und die Schöpfung säuft immer noch auf den Tag ihrer Erlösung. Und wir bauen an dieser Schöpfung herum. Hin und wieder legen wir ganze Länder und Erdteile in Trümmer. Und wenn wir das geschafft haben, dann bauen wir sie wieder neu auf. Was soll das denn? Soll das immer so weitergehen? So unerlöst? So bruchstückhaft? So unvollkommen? Was sagt uns die Bibel dazu? Ja, es wird so weitergehen, bis das neue Jerusalem vom Himmel erscheint. Da sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde ist vergangen. Und das Meer war nicht mehr da, Offenbarung 21. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam und sie war festlich geschmückt wie eine Braut für den Bräutigam. Da kommt es wieder, das Bild der Liebe. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr, wie es in einer der neueren Übersetzungen heißt. Was einmal war, ist für immer vorbei. Das wird passieren, wenn Jesus wiederkommt. Der neue Himmel, das ist das vollendete Reich Gottes. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dieses Reich ist in Jesus angebrochen. In der Mitte der Zeit hat es ein Erdbeben gegeben. Deswegen gab es nach der Kreuzigung auch ein Erdbeben, so symbolisch. Was haben wir gerade gesungen? Kopf hoch, weil Jesus sich als Retter zugewandt hat. Schon heute, mitten unter uns. Aber was wir bauen, sind eben nur Bruchstücke. Das ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, dass damit dieser Text eine dritte Ebene hat. Sagt der Zionsstadt, Vers 11 und Vers 12, deine Hilfe ist nah, der Herr kommt und er bringt das Volk mit, das er befreit hat. Jesus ist gekommen, uns zu befreien. Das ist Weihnachten. Und das gilt für jeden einzelnen Menschen, ohne Wenn und Aber, wenn er das an sich ranlässt. Der einzige Haken an der Geschichte ist, mit dem Zusammenleben von den von Jesus Erlösten klappt es nicht so ganz. Denn wenn wir als Gemeinschaft von Christen leben, dann ist es ja unsere Aufgabe, das neue Jerusalem in dieser Welt zu bauen. Und das bauen wir erstmal durch unsere Gemeinden, Und das geschieht dann durch die vielen Kirchen und Konfessionen, von denen es Hunderte, wenn nicht Tausende auf dieser Welt kommt. Schaut euch mal einen Wikipedia-Eintrag an unter Konfessionen und zählt mal. Bei 200 habe ich aufgehört. Da war ich mit dem Eintrag noch nicht fertig. Auch da hilft Jerusalem. Da lernt man erstmal christliche Konfessionen kennen, wo man erstmal den Namen buchstabieren muss. Gibt es auch. Also müssten doch die Orte der Gemeinde die Orte des neuen Jerusalem sein. Naja, sagen wir mal halb neu. Dann wird es ja realistischer. Und jetzt sind wir bei der nächsten Schicht dieses Textes. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Erst waren wir bei Jerusalem, dann bei der Welt. Und jetzt gucken wir uns die Kirchen, die Gemeinde Jesu Christi, egal was, katholisch, evangelisch, orthodox, messianische Juden, spielt keine Rolle. Ob Vineyard oder Baptisten, egal. Alle sind Gemeinde Jesu Christi. Und jetzt ersetzen wir das Wort Jerusalem durch Kirche und Gemeinde. Und jetzt hört mal zu. Wenn ich dich, die Kirchen, Konfessionen und Gemeinden sehe, wenn ich eure Skandale und Intrigen sehe, raubt es mir die Ruhe. Ich kann nicht länger schweigen. Ich muss so lange zu Gott rufen, bis er dir hilft, bis neues Glück für die Kirchen und Gemeinden aufstrahlt, wie die Morgensonne und wie der Fackelschein in der Nacht. Da wird der Text plötzlich ziemlich spannend. Da steht nämlich, hört endlich auf zu jammern über den Zustand, sondern lasst Gott keine Ruhe, bestürmt ihn. Da werden keine Priester oder Pfarrer oder sonst jemand beschimpft und auch nicht die Kirche im Allgemeinen und Besonderen, links oder rechts rum, sondern da steht, richte deinen Zorn zu Gott und lass ihm keine Ruhe mit deinem Gebet, bis die neue Gestalt, die neuen Gestalten von Gemeinschaft von Christen, bis die neue Kirche aufstrahlt. Und dann steht da eine Vision von Kirche, von der wir träumen dürfen. Du wirst eine prächtige Krone in der Hand deines Gottes. Du wirst nicht länger die Verstoßene genannt und dein Land die verlassene Frau. Nein, du wirst Liebling Gottes heißen und dein Land dir glücklich vermelden. Was für eine Verheißung. Nur ein Traum? Nein, es passiert. Da ist doch schon neue Kirche. Das sind doch neue Kirchen und Konfessionen und in den Konfessionen eine neue Gestalt. Und dafür einige Beispiele. In Südamerika haben die katholischen Bischöfe auf einer Konferenz vor ungefähr 10 Jahren, zu der auch der alte Bischof Mussinghoff gehörte, festgestellt durch Untersuchungen, dass die katholische Kirche 30% ihrer Mitglieder in Südamerika nicht verloren hat, weil sie den Glauben verloren hat, sondern weil sie in die Pfingstgemeinden sind. Die sind Christen geblieben. Das hat für den ehemaligen Bischof von Aachen sein gesamtes Leben verändert. Er hat von da ab hier in Aachen ganz anders gearbeitet, von einem Tag auf den anderen. Weil es nicht darauf ankommt, in welchem Club wir sind. Es kommt darauf an, dass wir dieser Spur der neuen Kirche folgen. Zweites Beispiel. Und das ähnelt mit dem Zeugnis, was wir gerade gehört haben, nur ein bisschen gefährlicher. Da ist ein Papst, der sogar die Vatikanbank aufräumt. Vielleicht kostet ihn das eigene Leben. Auch das ist eine neue Gestalt von Kirche. Da füllt die katholisch-charismatische Erneuerung in Tschechien, ein Land, über das niemand redet, Säle mit Zehntausenden. Das steht doch nicht mal in der Kirchenzeitung. In keiner der Konfessionen, auch nicht in der katholischen. Da gibt es Night Fever. als neue Form der eucharistischen Anbetung in dem Marienfeld. Einmal eine Veranstaltung, inzwischen hat sie gut 5000 Mal in Deutschland und Europa und teilweise in der ganzen Welt stattgefunden. Da gibt es die Gebetshausbewegung aus neuerer Zeit, in vielen Städten, kennen wahrscheinlich viele, mit dem Zentrum in Augsburg, mit vielen tollen Gebetskonferenzen, riesige Teile. Aber das Aufregendste daran finde ich, dass inzwischen dort so viele Mitarbeiter auch beschäftigt sind, ehrenamtlich teilweise, und zwar im Gebetsdienst seit 2 Jahren, 24/7, das heißt rund um die Uhr. Was für eine Gestalt von Kirche. Quer durch alle Konfessionen. Und. Ich habe bewusst Beispiele gewählt, die euch vielleicht ein bisschen fremder sind, um auch für euch den Blick zu weiten in die zahlreichen Gestalten der Kirche. Und wenn ihr mal, ich provoziere jetzt noch mit einem Beispiel, in der Gegend von Koblenz nach Schönstadt kommt, dann besucht mal die Schönstadtbewegung. Die sind zwar total mit Maria, nicht? Die haben über Maria, finden die zu Jesus. Meine Frau sagt denen immer, das ist wunderbar, was ihr macht, Hauptsache ihr findet hin. Ich habe auch einen direkteren Weg. Ja, aber vertragen sich wunderbar. Ja? Und wenn man das nicht direkt zu Jesus schafft, dann kann man ja schon mal diesen anderen Weg gehen. Das ist auch nicht schlecht. Ja? Also könnt ihr mich nachher mal fragen, habt ihr auch so meine eigenen Erfahrungen damit. Ich erwähne das Beispiel deswegen, weil diese Bewegung ist zurzeit der treibende Motor für das Miteinander für Europa, in dem über 300 Gemeinschaften und Bewegungen aus ganz Europa um die Seele Europas kämpfen, jetzt zuletzt in Prag, und dort ringen. Je nach Treiber beim christlichen Konvent Deutschland, der dieses Jahr zum 2. Mal tagt. Macht eure Augen auf für die neue Gestalt der Kirche. Es ist Zeit anzufangen, neue Wege zu suchen, auch in Aachen. Der Umbruch und die Art und Weise, wie die Gemeinschaft der Christen untereinander geht, wird genauso radikal sein wie vieles, was wir heute in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik erleben, weil unsere Welt mal wieder im Umbruch ist. Und ich erlebe mich ja mittendrin. Das ist nicht zum Weitersagen, weil ich weiß, wenn das viele merken, dann ist es wahrscheinlich zu Ende damit. Ich habe gestern katholischen Gottesdienst gehalten und bin evangelisch und heute stehe ich hier. Auch das ist ein Zeichen der neuen Kirche. Ich bin auch noch ordiniert in der evangelischen Kirche. Zeichen der neuen Kirche. Macht euch auf zu ungewöhnlichen Wegen. Probiert's, habt den Mut. Die Wahrheit macht euch frei. Seid vorsichtig, wo ihr darüber redet. Hier kann man das, glaube ich, an anderen Stellen tue ich das nicht. Und denkt daran, dass sich die Kirche auch anders organisiert. Und da komme ich jetzt nochmal auf diese App. Da muss man sich mal überlegen. Da sitze ich mit meiner Cousine zusammen, in der ich mich einmal im Jahr treffe, weil das ist wirklich die einzige bekennende Christin aus meiner sehr großen Verwandtschaft, ist Chefärztin in Bad Gastein. Wenn er da mal hinkommt, besucht sie, die braucht dringend Gebet, immer wieder, weil es da einfach nicht genügend Leute zu beten gibt. So, und bringt mir diese App und ich kann die gleich für missionarische Zwecke, ja, dann habe ich die wieder weggesteckt. Heute früh ist die hier. Kirche organisiert sich anders. Neue Gestalt der Kirche, auch über die sozialen Medien. Leute müssen wir sehen. Müssen wir lernen, damit umzugehen. Das ist faszinierend. Da tut Gott was. Da wirkt der Heilige Geist, auch im Netz. Das hängt an uns. Und da hinein geht jetzt das Wort des Propheten Jesaja. Ihr Bewohner Jerusalem, zieht hinaus durch die Türe eurer Stadt, bahnt einen Weg für das heimkehrende Volk, baut eine Straße, räumt die Steine aus dem Weg, richtet ein Zeichen auf, dass die Völker es sehen. Also hört auf zu jammern, ich sage es nochmal, packt an und riskiert neue Wege, egal ob alt oder jung. Bau die neue Kirche, bau das Reich Gottes, wo auch immer, richte ein Zeichen auf, damit es unser Volk sieht. Auch unser deutsches Volk, damit es sieht, dass jeder Mensch, der in unserem Land lebt, ein Geschöpf Gottes ist und das gleiche Recht hat zu leben hier, egal wo er herkommt, egal welche Konfession er hat, egal aus welchem Land er kommt. Und das ist in unserem Land nicht mehr selbstverständlich. Bahnt Straßen, räumt Steine aus dem Weg, dass wir ein Volk wieder werden, in dem jeder, der hier wohnt, auch mein Bruder und meine Schwester ist und ich ihn willkommen halte in meinem Land. Bahnt einen Weg für alle, die Gott suchen, damit sie Jesus finden können. Baut Straßen, auf denen Menschen zu Gott finden. In wie vielen Gemeinden gibt es ganz Wertvolles? Aber der Straßenbau zu den Gemeinden fehlt. Auch bei euch ist noch Platz. Das hängt an den Straßen, die ihr zu euch baut. Es gibt aber noch eine letzte Schicht in diesem Text. Und jetzt müssen wir nochmal lesen. Räumt die Steine weg, damit Jesus einziehen kann. Räum die Steine in deinem Herzen weg, damit Jesus in dein Herz einziehen kann. Und da wird dieser Text ganz persönlich. Bau eine Straße zu deinem Herzen, damit dein Herz hören kann. Und auf dieser Schicht steht in dem Text eine Verheißung, die ich wirklich jedem und jeder heute früh hier zusprechen will. Du bist eine mächtige Krone in der Hand deines Gottes. Du bist heilig. Überleg mal, was an dir heilig ist. Nicht, was dir heilig ist, das ist einfach. Was an dir heilig ist. Lass diesen Zuspruch Gottes mal in dein Leben. Du bist eine prächtige Krone in der Hand deines Gottes. Du wirst nicht länger die Verstoßene genannt und dein Land die verlassene Frau. Du bist heilig. Du bist einzigartig. Du bist eine prächtige Krone in der Hand deines Gottes. In diese deine Einsamkeit will Jesus eintreten. In diese tiefste Stelle in deinem Herzen, in diese tiefste Wunde in deinem Leben, will er sich mit dir vermählen. Im Unterschied zur normalen Hochzeit ist das bei Jesus, der vermählt sich immer wieder. Ne? Also ich darf viele Hochzeiten mit Jesus feiern. Und wenn das geschieht, dann bauen wir die richtigen Straßen und haben die Kraft, Steine wegzuräumen. Und der Text setzt noch einen drauf. Und auch das spreche ich dir zu. Du wirst Liebling Gottes heißen und dein Land, du, die glücklich Vermählte. Und wenn du es nicht glaubst, der Herr wird dir seine Liebe wieder zuwenden und vermählt sich neu mit dir. Und wie ein junger Mann sich mit einem Mädchen verbindet, und wir Männer müssen das Ding andersrum lesen, da kann man fast dann Maria zur Hilfe nehmen, also wie ein Mann sich mit einem Mädchen verbindet, so wird dein Schöpfer sich für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben. Das ist an die Verheirateten. Wir reden hier von einer Freude, die tiefer ist als die tiefsten Momente in einer sehr, sehr guten Ehe. Nur damit wir den richtigen Maßstab anlegen. Nimm das an. Gott hat Freude an dir. Das ist die Botschaft an Weihnachten an dich. Amen.